Jetzt hoffe ich, das Mikrofon ist hier eingeschaltet, ist okay? Danke vielmals. Ja, wir haben heute einen ganz spannenden Text und ich denke, da wird es manches Neue geben, überraschende Aspekte. Da es etwas umfangreich ist, habe ich euch einen kleinen Handzettel mitgebracht, habe den gestern Nacht noch zusammengestellt, so nach allem dachte ich mir, sonst wird das zu unübersichtlich. Ich habe 4 wichtige Folien drauf, auch ein paar Fragen fürs persönliche Nachdenken. Ich lege es dann hinten auf. Kein Problem. So, dann bitte die erste Folie. Ja, also wir werden uns heute Morgen speziell mit dem Thema beschäftigen, wann Jesus wiederkommt, und zwar kommt in 2 verschiedenen Etappen. Die eine Etappe ist, er kommt für seine Gemeinde, und die andere Etappe ist, er kommt für die Welt. Und diese 2 Ereignisse sind klar auseinanderzuhalten. Was heißt das? Was passiert vor der Entrückung, wie wir gehört haben, bevor Jesus wiederkommt? Was passiert dann auf der Erde? Was sind Zeichen dafür, dass er wiederkommt? Und wenn er seine Gemeinde hier holt, wie schaut das aus? Und was wird dann nachher passieren? Wir haben ja vorhin so ein Bild gesehen, da bleiben Schuhe zurück. Ich habe jetzt nicht ganz so dramatische Bilder dabei, aber ich weiß, es gibt da einige Schilderungen, die in die Richtung gehen. Wir wollen uns das jetzt mal genauer anschauen. Und zwar heißt es hier in 2. Thessalonicher 2, das ist ein großes Kapitel dazu, lasst euch von niemanden verführen, denn zuerst muss der Abfall kommen, der Mensch der Bosheit, manche übersetzen auch Gesetzeswidrigkeit, der muss zuerst offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Und die Frage ist, was zeichnet den Antichristen aus? Wo erkennen wir, dass da ein falscher Messias unterwegs ist? Denn ich denke, dass die Verführung gewaltig zunehmen wird. Hier ist noch ein Blick auf den Ölberg von der Altstadt in Jerusalem. Dort wird ja Jesus wiederkommen, auch bei einem Ereignis. Dort werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Was passiert bei der Entrückung? Hier ist die Rede vom Mensch der Gesetzlosigkeit. Und ich habe da gestern noch mal lang drüber nachgedacht. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, ich muss dazu sagen, da steht im Griechischen das Wort anomos. A, das ist immer eine Verneinung, eine Vorsilbe, nicht. Und da geht es um den Nomos, um das Gesetz. Jetzt heißt das aber nicht vom Griechischen her, so wie wir das sagen, ja, Gesetzesübertretung, ja, bin ein bisschen zu schnell gefahren. Das ist nicht gemeint damit. Sondern es ist ein Gesetz gemeint, wo die göttlichen Gebote umfasst, das ist der Nomos. Und das sind gottgegebene Gesetze. Und jetzt heißt hier, der Mensch, der Anomos, der Nicht-Gesetze wortwörtlich übersetzt. Und ich meine jetzt nicht irgendwie einer, der da die Gesetze im Verkehrswesen ein bisschen abändert, sondern der die Gesetze Gottes abändert, die Nicht-Gesetze. Also er verneint die Gesetze Gottes, die göttlichen Ordnungen. Als ich heute Morgen hergefahren bin, hatte ich ja den Vorteil, dass meine Frau fährt. Und ich habe mir nochmal so das Ganze durch den Kopf gehen lassen. Und heute Morgen, das ist mir erst heute Morgen auf der Herfahrt aufgefallen, der gedacht hat, also das, was in Deutschland gerade passiert, das ist richtig antichristlich. Man muss das mal sagen, ich weiß nicht, ob ich das in Deutschland noch sagen dürfte, also da stehen sie schon mit einem halben Bein nachher im Gefängnis drin. Gewisse Sachen dürfen sie in Deutschland nicht mehr sagen. Wenn ich in Deutschland draußen sagen würde, das, was die Regierung jetzt beschlossen hat, das ist anomos, das ist antichristlich. Stichwort Gesetz oder Ehe für alle. Das wird positiv verkauft, das ist nämlich das Verrückte dabei, es wird positiv verkauft. Aber dahinter ist was antigöttliches, Gesetz für alle. Und, oder Ehe für alle, da wird aber das Wort Ehe völlig anders interpretiert. Merkt ihr was? Das ist antichristlich. Und da sind wir schon tiefer drin, als wir alle denken. Also was dort jetzt gerade draußen läuft, das ist für mich schon Gericht Gottes, Leute. Ich kann das nicht anders sagen. Ich darf das auch sagen, weil ich früher da draußen gewohnt habe. Ich bin so glücklich, dass ich nur noch Schweizer bin. Könnt mir den Deutschen was schenken, ich würde nicht mal mehr nehmen. Ja, es ist antichristlich. Und da könnt ihr über Politik x-mal reden. Es geht mal nicht um Politik, es geht mal um den Geist dahinter, Leute. Was läuft das? Und da sind wir schon drin. Und wenn wir jetzt weitergehen. Er ist der Widersacher, der Kommende, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Also da wird vorausgesetzt, dass in Israel der Tempel Gottes gebaut wird. Nun, da sind sie ja dran. Es gibt ein Museum, ein Tempelmuseum. An sich ist das gar kein Museum, sondern das ist in was Museum denkt man immer so, Vergangenheit. Das ist ein Zukunftsmuseum. Ich weiß nicht, ob es sonst noch eins gibt auf der Erde. Aber wer mal dort war, und ich denke, der ein oder andere von euch ist schon mal dort gewesen, das ist ja, es nennt sich Museum, aber eigentlich werden in dem Museum alle Gegenstände jetzt schon ausgestellt, die mal im zukünftigen Tempel benutzt werden. Ihr seht die Originale des Kommenden. Also es ist nicht Vergangenheit, sondern Zukunft. Es ist ein Zukunftsmuseum. Das kommt. Und da heißt es dann, also die Menorah, die ist schon, kann man schon öffentlich sehen, ist nicht ganz das Original, aber das Original haben sie ja auch. So sah der Tempel zur Zeit Jesu aus, kann man wie ein schönes Modell dort sehen. Und so ähnlich wird das mal wieder gebaut werden. Heute Morgen bei der Herfahrt dachte ich mir, Ironie. Darf das sagen? Also das Wahlmotto des Antichristen wird sein, Antichrist first. Zuerst der Antichrist. Denn er behauptet, er will sich in den Tempel setzen. Ich bin der Größte, der Schönste und so weiter. Und er wird sich da reinsetzen. Das wird eine riesen Verführung geben und die Welt wird vom Niederfallen. Große Selbstdarstellung, er ist einer der größten Selbstdarsteller, die es jemals gegeben hat. Vorausgesetzt nicht, dass es den Tempel gibt und er wird dann kommen. Also das ist so einer der nächsten Ereignisse, die ich erwarte, dass der Tempel gebaut wird. Und wenn der Tempel gebaut wird, das ist wie so eine Schaltstelle, dann könnt ihr damit rechnen, was dann kommt. Gehen wir weiter. Erinnert euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält, nämlich den Antichristen, damit er erst zur festgesetzten Zeit offenbar werde. Da steht im Griechischen das Wort Kairos. Also Gott hat das im Griff. Es gibt im Griechischen zwei verschiedene Zeitbegriffe. Das eine kennt alle, das hat jeder von uns eine Armbanduhr. Das steht, ist ein Chronos, ist ein Chronometer. Das ist die eine Zeit. Aber hier steht das andere griechische Wort, Kairos. Und Kairos heißt die von Gott festgesetzte Zeit, also Gott hat alles im Griff. Und nur dann, wenn der Kairos da ist, wenn die erfüllte Zeit ist, dann wird das passieren. Dann ist die Zeit reif und dann wird der Antichrist sich offenbaren müssen zur Gottes festgesetzter Zeit. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, Leute. Wir denken immer, oh, über so Dinge redet man nicht und boah. Ich habe letztens hat mir ein Pastor angerufen, hier in der Schweiz, und sagt, du, also ich predige da nie über die Endzeit, das ist mir alles viel und ja, zu kompliziert und ja, und mache ich nicht. Ja. Und wie siehst du das? Schau dir. Der Apostel Paulus, der hat 49 nach Christus die Gemeinde in Thessaloniki gegründet. Dort war er dort. Und dann sagt er, erinnert ihr euch nicht daran, dass ich dies sagte, als ich noch bei euch war, 49. Und zwei Jahre später schreibt er den Thessalonicherbrief. Also Paulus, der hat den Gemeindegründern unglaublich viel zugemutet. Der hat nämlich schon bei der Gemeindegründung denen die Zukunft enthüllt und hat gesagt, der Antichrist kommt. Das ist jetzt nicht gerade Nahrung für Leute, die frisch zum Glauben gekommen sind. Aber er sagt, ich muss das denen sagen, weil die Zeiten werden so hart werden, die müssen Bescheid wissen. Der Geist des Antichristen, der ist schon immer da. Und den dürfen wir nicht irgendwo auf den Leim gehen. Also er hat damals bei der Gemeindegründung schon die Zusammenhänge aufgezählt. Das war für ihn biblisches Grundwissen. Und ich denke, wenn er das schon gemacht hat, dürfen wir das auch machen. Die Frage ist, ja, bei alledem, regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, hinweggetan werden. Und was ist das Aufhalten? Das steht hier nur, ihr wisst ja, wer ihn aufhält, den Antichristen. Und meine These ist, also ihr könnt es auch anders sehen, aber ich biete euch das an, was ihn aufhält, weil es ein geistiger Kampf ist hinter den Kulissen. Da steht Heiliger Geist gegen antichristlicher Geist. Das ist im Hintergrund. Und dieser Kampf ist schon immer da. Und weil es der Kampf ist zwischen Heiligem Geist und antichristlichem Geist, können wir sagen, erst wenn der Heilige Geist weggenommen ist von dieser Welt, kann sich der Geist des Antichristen offenbaren. Ihr wisst ja, was ihn auffällt, damit er sich noch nicht voll entfalten kann. Nun ist es so, der Heilige Geist ist nicht irgendwie, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, so ein frei umherschwebende Wolke im Irgendwo und nichts, sondern der Heilige Geist ist ganz klar an die Gläubigen, an die Wiedergeborenen, an seine Gemeinde gebunden. Also ich denke, muss jetzt nicht weiter beweisen, aber das ist jetzt einfach so. Nehmt es mal an, der Heilige Geist ist an die Gemeinde gebunden. Und das heißt für mich, wenn der Heilige Geist, das Aufhaltende, weggenommen wird, dann muss die Gemeinde weg sein von dieser Erde. Es geht nicht, dass die Gemeinde da ist und der Heilige Geist ist weg. Funktioniert überhaupt nicht. Ja? Also, der Heilige Geist wird weggenommen, sprich, indirekt ausgesagt, die Gemeinde Jesu muss weg. Sonst kann sich der Antichrist nicht voll entfalten. Wir Gläubigen, egal in welcher Gemeinde, diejenigen, die Jesus lieben, die sind das Aufhaltende gegenüber dem antichristlichen Geist in dieser Welt. Solange wir noch da sind, kann der sich nicht voll und ganz entfalten. Wir sind sowas wie der Hemmschuh, ja? Die würden gern, aber sie können nicht, weil die Gemeinde Jesu noch da ist. Wenn die dann weg ist, dann können sie das Programm voll entfalten, aber vorher nicht. Also, es ist ein Ungeist, ein Geist aus dem Abgrund, könnt ihr hier sehen, und der muss zuerst weg. Das ist jetzt einmal der eine Aspekt des Ganzen. Ich möchte jetzt mal von einer ganz anderen Seite her das beleuchten, und zum Schluss kommt das zusammen. Also das heißt, wir haben jetzt den Scheinwerfer von der Seite drauf fallen lassen, das war in Thessalonicher. Und jetzt lassen wir einen Scheinwerfer von einer ganz anderen Seite drauf fallen. Und zwar ist ein Geheimnis. Wir haben hier ja einige Freunde Israels. Und für euch wird das vertraut sein. Der siebenarmige Leuchter, der symbolisiert die sieben Feste, die alle mit Jesus zu tun haben. Alle Gegenstände, auch im Tempel damals, sind ja alles Hinweise auf Jesus. Und der siebenarmige Leuchter ist einer der stärksten Hinweise auf Jesus. Also eigentlich könntet ihr einen siebenarmigen Leuchter zu Hause haben. Weil jeder Leuchtarm bedeutet ein Fest für Jesus. Gehen wir das mal kurz an. Das ist jetzt der andere Zugang, aber das kommt nachher noch schon noch zusammen. Jetzt einfach ein bisschen Geduld und dann sehen wir das. Also, alle diese sieben festgesetzten Zeiten, so heißt das, also die, wie wir gerade vorhin gelesen haben, die biblischen Feste, die Feiertage, Die werden in der hebräischen Bibel als die festgesetzten Zeiten des Herrn bezeichnet. Da kann man nicht einmal sagen, jetzt feiern wir mal so, jetzt feiern wir mal so, sondern die sind festgesetzt. Alle diese sieben festgesetzten Zeiten sind darauf angelegt, das Volk Israel jedes Jahr neu auf die zentralen Punkte in Gottes Heilsplan hinzuweisen, auf den Messias, seinen Charakter, sein Wirken. Also Jesus im Mittelpunkt. Jesus first. Das ist unser Motto. Und nicht irgendein Mensch. Und nicht irgendein Staat. Sondern zuerst Jesus. Ich habe unten noch dazu hingeschrieben, ich habe diese Gedanken, die sind eigentlich nicht bei mir selber entstanden, die sind wunderbare Anregungen von Menno Kalischer. Wenn er jemals nach Israel kommt, besucht die Gemeinde in Jerusalem. Das ist eine messianisch-jüdische Gemeinde, also Industriequartier, ganz spannend. Und ihr könnt dort Mikrofone verlangen, kriegt die deutsche Übersetzung gerade live mit übersetzt. Seine Frau kommt aus Deutschland, ich weiß das zufälligerweise, und ist eine der größten messianischen jüdischen Gemeinden überhaupt in Israel. Also wenn er runterkommt, müsst ihr unbedingt Menno Kalischer besuchen. Der kommt auch ab und zu mal in die Schweiz. Und er hat das in einem seiner Studienhefte geschrieben, der Jerusalemer Studienserie, auf Deutsch, könnt ihr auf Deutsch lesen. Und dann sagt er, im Einklang mit seinem Wort hat Jesus Christus die ersten vier festgesetzten Zeiten bei seinem ersten Kommen erfüllt, und zwar so präzise und im Detail, wie es nur Gott selber zutun kann. Das Zitat von Menno Kalischer. Also er als Judenchrist sagt, Leute, es geschieht nichts durch Zufall. Und es sind siebenarmige Leuchter. Die ersten vier festgesetzten Zeiten, die ersten vier Feste, die vier ersten Leuchtpunkte oder die ersten vier Kerzen, könnt ihr sagen, weisen alle auf Jesus hin. Wenn wir uns das anschauen, die erste Kerze, sagt Menno Kalischer, ist das Passahlamm, ist der Kreuzestod. Die zweite Kerze symbolisiert das Fest der ungesäuerten Brote. Das dritte Tag der Erstlingsgabe. Ich kann das jetzt nicht im Detail ausführen, Leute, weil das wäre ein Thema für sich, die jüdischen Feste. Das ist so unglaublich spannend, wie sich alles präzis bei ersten Kommen Jesu erfüllt hat. Und die vierte Kerze, die können wir auch schon anzünden, die hat Jesus auch erfüllt auf der Menorahleuchte. Und zwar ist das das Wochenfest, das ist das Erntefest im Frühling. Und bei uns ist es das Pfingstfest, dort wurde der Heilige Geist ausgegossen. Das ist die vierte Kerze. Also alle Ereignisse im Leben Jesu finden immer an einer Kerze statt. Jetzt ahnt ihr schon, da fehlen noch drei. Und was ist das? Also das Wochenfest, das Erntefest, war Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes. 3000 Menschen werden sofort der Urgemeinde als Erntegabe, als Erstlingsgabe hinzugetan, weil es das Erntefest ist. Noch ein interessanter Aspekt. Im Judentum verbindet man dieses Erntefest, wo wir Pfingsten sagen, immer mit der Offenbarung der Tora am Sinai. Das heißt, sie feiern dort eigentlich die Gabe, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Und jetzt merkt ihr was? Der Heilige Geist und das Wort Gottes gehören immer zusammen. Das ist ganz spannend. Pfingstfest, gleich Erntefest, gleich Offenbarung Gottes seines Wortes, gleich Offenbarung seines Heiligen Geistes. Also das wäre nicht ein Thema für sich, das ist alles miteinander hängt, das zusammen. Richtig spannend, Leute. Also, fassen wir zusammen. Die ersten vier Feste haben wir geklärt. Schnell, Überblick. Jetzt bleiben uns noch die fünfte, sechste und siebte Kerze. Das nächste Bild überspringe ich etwas. Das wird zu... Ja, also. Im nächsten Punkt, in die siebte Kerze, die letzte Kerze, die wird entzündet, die hat auch mit Jesus zu tun, in Sacharja 14, Vers 16. Ich war letztens auf Beatenberg und habe über die kleinen Propheten gesprochen, habe ich das denen erklärt dort, weil zufälligerweise Sacharja das Thema war. Und ich habe selber gestaunt, wie manchmal wenig Durchblick da ist in Bezug auf die Endzeit. Also ich habe mir dann schon erlaubt, ein paar Dinge mal klarzulegen. Was sind Fixpunkte, von wo aus wir diese Zeit begreifen können? Dort heißt es in Sacharja 14, Vers 16, merkt euch das einfach oder schreibt euch das einfach irgendwo auf, könnt ihr selber nachlesen, im tausendjährigen Reich wird das Laubhüttenfest gefeiert. Steht in Sacharja 14. Und alle Völker müssen einmal im Jahr zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Steht doch in Sacharja 14, im letzten Kapitel vom Propheten Sacharja. Wenn die Völker nicht kommen, dann heißt es dort ausdrücklich, dann lässt Gott ein Jahr lang nicht über die regnen. Da haben sie Dürre. Tausendjähriges Reich. Also die werden dazu angehalten, einmal im Jahr, und zwar alle Völker auf dieser Welt, nach Jerusalem zu gehen und den einzigen wahren Gott anzubeten. Der Gott, der über allen Göttern steht. Über alle Götter, die die Menschen jemals gemacht haben. Er ist der einzige, der wahre Gott. Ich meine, dass auch das andere Fest dort vorkommt, und zwar in Sacharja 12. Dort ist vom Yom Kippur, Versöhnungstag, die Rede. Dort könnte, ich sage das bewusst in Möglichkeitsform, könnte, sage nicht, dass es so ist, aber ich sage, für mich wäre eine große Wahrscheinlichkeit, dass Jesus für Israel, für seine Gemeinde am Yom Kippur kommt. Denn es heißt in Sacharja 12, Vers 10, dass sie alle am Klagen sind. Alle sind sie am Jammern und sie klagen, dass sie Jesus sehen, den sie durchstochen haben. Als ich in Israel war, die Cousine meiner Frau ist ja da unten verheiratet. Das sind sich liberale Juden. Und die sind so liberal, dass sie keine Synagoge haben in diesem Kibbutz, Moschaf in sich. Und einmal im Jahr kommen Rabbiner aus Jerusalem in den Norden Israels, weil sie, wie schon früher, so quasi denen jetzt mal wieder sagen müssen, was Glauben ist. Und dann im Kindergarten machen sie Synagoge draus. Das war einer meiner größten Highlights, wo ich je erlebt habe. Der hat mich, obwohl er relativ liberal ist, der Mann, aber am Yom Kippur, da werden sie plötzlich alle fromm. Und er wird 24 Stunden gefastet, aber auch nichts getrunken in Israel. Also die sehen ja ziemlich hart dann. Und dann habe ich dreimal in die Synagoge mitgenommen. Das war für mich hochspannend, Leute. Und da merkt man wirklich, wenn die am Klagen sind, dann sind sie am Klagen. Und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass Sacharja 12, lest das mal nach für euch, dort heißt es, wie die alle am Klagen sind bei der Wiederkunft Jesu, dass das auf den Yom Kippur fällt. So. Es bleibt nur ein Fest übrig. Der fünfte Arm. Und dieser fünfte Arm, der hat es in sich. Den müssen wir ja irgendwo unterbringen. Nach den jüdischen Festtagen bleibt nur noch ein einziges Fest über. Yom Kippur, Sukkot, Laubhüttenfest haben wir alles. Pfingsten haben wir auch. Es bleibt nur noch das Posaunenfest. Sprich, das Neujahrsfest. Kleines Erlebnis. Als meine Frau und ich das letzte Mal in Israel waren, hatte ich so einen spontanen Gedanken. Am Nachmittag ging der Flieger, am Vormittag sind wir noch auf den Machane Yehuda, auf dem Markt in Jerusalem geeilt. Und ich hatte das vorher schon ein bisschen beobachtet und dachte, würde man wahnsinnig gern so ein Schofarhorn holen, ja. Aber naja, soll ich nicht. Ihr wisst ja manchmal, naja, man macht sich manchmal zu viel Gedanken. Und im letzten Moment, also wir fliegen am Nachmittag ab und am Morgen sind wir noch so standardbene auf dem Markt gespiedet. Meine Frau hat noch ein paar Sachen gekauft, was sie unbedingt wollte. Und ich bin schon ein paar Mal so bei dem Händler vorbeigegangen, habe einen Blick drauf geworfen. Es war ein orthodoxer Jude und es war so Mitte September. Also ich probiere mal, dass er so ein bisschen eine Ahnung hat, aber es gibt nicht viel, viel größere. Ich habe ihm zu ihm gesagt, ich hätte gerne einen Schofar, wo ich auch irgendwie blasen kann. Ist nicht ganz so einfach. Also vielleicht kriege ich es hin, vielleicht auch nicht. Aber nur, dass das hört, sind alles Naturtöne. Und die ganz Guten, die können da nicht verschiedene Naturtöne raushöhlen. Also, können wir jetzt noch variieren, so, ja? Schofarhorn. Am Neujahr wird das Schofarhorn 100-mal geblasen. Und deshalb ist das Neujahrsfest bei Ihnen gleich das Posaunenfest. Und bei uns klingt das Posaune, das ist Schofarfest. Es war lustig, als ich dort war, so Mitte September gehe ich da hin und so, ich hatte keine Kippa auf. Also ich hat gesehen, dachte sich sicherlich, na, das ist nicht so ein frommer Jude, jetzt kommt der, kauft einen Schofar, na, also endlich begreift er so. Und dann war aber lustig, das waren vielleicht so 14 Tage vor Neujahr vom Posaunenfest, wünschte mir dann noch ein frohes, glückliches, süßes Shana Tova, ein gutes neues Jahr. Ich habe schon gespürt, was er damit sagen wollte. Na, endlich begreifst du, dass du an Neujahr ein Schofarhorn brauchst, guter Jude. Du solltest mal wieder das Schofarhorn an Neujahr blasen. Weil dort wird es ja 100 Mal geblasen. Und jetzt komme ich da so hin und war wirklich sehr freundlich. Und dann hat man das Schofarhorn rausgesucht und gesagt, ja, also da ging es den Ton raus und haben wir geübt und so. Also war wirklich, ich war amüsant und es war aber auch gleichzeitig sehr lehrreich für mich, Leute. Richtig gehen, spannend. So, jetzt gehen wir gleich weiter. Da heißt es dann in 1. Thessalonicher 4, also im Kapitel vorher, der Thessalonicher Brief ist, oder die zwei Briefe, sind das große Kapitel in Bezug auf die Wiederkunft Jesu, auf den Rückkehr. Denn das sagen wir euch, 1. Thessalonicher 4, 15, 16, das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaunen Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und dann werden wir zugleich mit ihnen, mit den Erweckten aus dem Totenreich, den Gläubigen, die schon verstorben sind, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen. Das ist einer der zentralen Stellen. Das ist wie so ein Schlüssel. Wenn ich das begreife, heißt das, es muss was damit zu tun haben, dass Posaunen geblasen werden. Zur Zeit der letzten Posaune, es wird ja 100 Mal wird die Posaune geblasen, der letzte Ton, die 100. Ton, das ist dann ganz lang. Das hat nichts zu tun mit den Posaunengerichten in der Offenbarung. Das vermuten ein paar, aber das kann nicht sein, weil die Gemeinde Jesu, die ist weg, wenn die Gerichte auf dieser Welt stattfinden. Stell dir mal vor, ich hätte meine Frau geheiratet und jetzt hätte er gesagt, du, jetzt gehen wir zuerst mal vors Gericht und dann schauen wir mal, ob bei dir alles in Ordnung ist und dann heirate ich dich, ja? Also, ich glaube, da hätte kein einziger von euch seine Frau bekommen. Dann hast du erst gesagt, jetzt schleppe ich dich vors Gericht und dann schauen wir mal, ja? Das haben die Posaune nichts mit dem Gericht Gottes zu tun, sondern es muss vorher sein. Ist ja auch vorher geschrieben worden, der Brief von der Offenbarung. Paulus denkt hier ganz in jüdischer Tradition. Die Posaunen, die sind das Symbol für das Posaunenfest, fürs Neujahrsfest. Mit der Schall der Posaune, dann wird Jesus kommen zur Entrückung. Ich biete das euch an als Möglichkeit, Leute. Ich weiß, das ist jetzt schon ziemlich hart an der Grenze, was ich sage. Nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt müsst ihr jedes Mal sagen, oh, wenn Posaunenfest ist, Entrückung, ja. Für mich wäre es eine Möglichkeit, es würde Sinn machen. Weil alle Ereignisse im Leben Jesu waren mit einem jüdischen Fest verbunden. Und die letzten zwei Feste kann man auch gut einordnen, aber das Posaunenfest, da wird eigentlich nichts drüber ausgesagt. Außer, wenn man es jetzt vom Neuen Testament her liest. Am Posaunenfest, heilsgeschichtlich gesehen, wäre es gut möglich, dass am Posaunenfest Jesus wiederkommt. Ich sage als Möglichkeit. Würde für mich Sinn machen. Ich sage euch ein Geheimnis. Da steht im Griechischen das Wort Mysterion. Also etwas, das so quasi verborgen ist. Es werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Also es wird eine Generation geben, die wird nicht sterben. Wir werden nicht alle entschlafen, sagt er, Paulus. Es wird eine Generation geben vor der Entrückung und die wird so quasi, wie wir es gerne haben, die Schuhe, ja und so, die sind hier und ruckzuck sind die in der Ewigkeit bei Jesus. Leute, das wäre das Schönste. Ihr wisst gar nicht, was ich dafür geben würde, wenn ich nicht sterben müsste. Ich bin nicht so ein großer Held, dass ich so sterben Sehnsucht habe und denke, ja, nur schön und so, ja. Leute, wir wissen alle nicht, wie das ist. Nur keiner von uns ist hindurch. Bei den einen, die schlafen friedlich ein, bei den anderen gibt's Kämpfe. Also ich möchte da für mich nicht den Mund zu voll nehmen. Ich weiß nicht, wie das sein wird bei mir. Versteht mich recht. Es gibt Gläubige, die sind mit Halleluja gestorben, es sind Gläubige gewesen, die haben große Anfechtungen gehabt. Das wissen wir nicht voraus. Also das Schönste wäre, Leute, Jesus wird wiederkommen und die Generation, die muss nicht sterben. Also ich sehe da so ein paar ganz Junge unter uns. Also ich könnte mir vorstellen, dass die das erleben werden. Denn, stell euch mal vor, was ist nur mal in den letzten 50 Jahren alles auf der Welt passiert? Also wenn ihr das mal euch hinsetzt und mal so ein bisschen aufschreibt, was war das so alles? Also technisch, politisch, also könnt ihr in alle Richtungen gehen, gesellschaftlich. Was ist in den letzten 50 Jahren alles passiert, Leute? Jung, glaubt ihr, dass das so 50 Jahre so friedlich weitergeht? Also ich glaub's nicht. Also wenn das in dem Tempo weitergeht, Jesus sagt, es wird sogar noch beschleunigt werden zum Schluss, also dann könnt ihr euch vorstellen, so, 50 Jährchen. Für uns ist das lang, aber für die jüngere Generation, könnt ihr mir vorstellen, die erleben die Entrückung. Also ich bin da so ziemlich fest davon überzeugt, die, wo jetzt jung sind, die könnten das gut erleben. Denn wenn ihr bedenkt, was in den letzten 50 Jahren passiert ist, und also nochmal 50 Jahre dazu, das können wir uns gar nicht vorstellen, was da von Tempo drin ist. Und es wird ja immer verrückter und immer schneller. Also, es wird beim Schall der letzten Posaune passieren. Kürzlich war ich in einer Unternehmung, waren ein paar Schulungstage, und da kommt jemand auf mich zu, das ist immer das Schöne, plötzlich entdeckst du in einer Firma Gläubige. Ihr habt diese Person heute Morgen eingeladen, dass sie hierher kommt, sie ist da. Gläubige Person, arbeitet hier in der Schweiz. Ich wusste, dass es das gibt. Und dann haben sie mir ihre Zeitschrift geschickt. Das sind sächsische Israel-Freunde, nennen sie eine größere Organisation, die vor allem in Deutschland draußen in Sachsen wirkt und ganz viel auch Holocaust-Überlebende in Israel unterstützt. Aber also ich habe zu meiner Frau gesagt, die in ihrer Zeitschrift, das ist mal ein Taschenbuch. Da hast du Stunden zu lesen. Und da lese ich da drin, und da sind mir ein paar Sachen aufgegangen. Wusste das auch nicht so detailliert. Das habe ich jetzt erst diese Woche gelesen. Das Judentum rechnet bei meinem Jahresfest von der Erschaffung der Welt an. Das wusste ich. Also jetzt haben wir das Jahr, nach jüdischer Rechnung, 5778. Entspricht unserem Jahr 2018. Die rechnen das von der Erschaffung der Welt an. Also die sagen, könnt euch die Bibel sagen, wo das sogar drin steht, habt die zu Hause, wann war die Erschaffung der Welt? Da war null. Und dann bis zum heutigen Tag. Jetzt muss man allerdings ein bisschen aufpassen. Nicht, dass er jetzt denkt, dann kommt der Jesus vielleicht erst im Jahr 6000. Die Juden wissen das, aber das sagen sie nicht so laut. 5778, die haben da ein paar Jahre, aber nicht wenige, haben die ausgelassen, ganz bewusst. Die haben auch einen bestimmten Namen, das nur nebenbei, also dass er jetzt noch nicht anfängt zu rechnen. Wichtig ist, Neujahr heißt für sie, wir denken an die Erschaffung der Welt, an den ersten Adam, der geschaffen worden ist. Weil sie das, die denken da voll in 6000 Jahren, kein Problem für die, und denken, okay, Tag Null ist Adam geschaffen worden. Beginnt die Welt. Das hat noch einen Aspekt. Zweiter Punkt. Vor allem kündigt der Schall der Posaune heute noch das Gericht an. Hä? Neujahr und Gericht? Ja. 10 Tage später beginnt nämlich dann der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Habe ich euch ja geschildert, wo ich da dabei war. Das sind die 10 Tage der Buße in Israel, auch heute noch. Da gehen die Leute wirklich mit sich selber ins Gericht. Deshalb gilt Rosh Hashanah, Neujahr, Posaunentag, auch als Yom Hadin, Tag des Gerichts. In den 10 Tagen zwischen Neujahr und dem großen Versöhnungstag und dem großen Fastentag erflehen die Gläubigen das Erbarmen Gottes. Und da machen sie wirklich Buße und Gebet. am Yom Kippur, Leute, da ist selbst der liberalste Jude in der Synagoge und tut Buße für seine Sünden, für den großen Versöhnungstag. Jetzt kommt, das habe ich euch nachher auch auf dem Blatt, jetzt kommt die Zusammenfassung. Jetzt ziehen wir alles zusammen, Leute. Entrückung. Da gibt's eine Generation X und eine Generation Y. Die Generation X, nehmen wir mal sowieso, die geht nach oben. Da kommt Jesus wieder, aber nur für seine Gemeinde. Und seine Füße werden da nicht auf dem Ölberg stehen, sondern er wird nur in der Luft wiederkommen, heißt es an anderer Stelle. Müssen wir sauber auseinanderhalten. Dann geht die Gemeinde Jesu laut Offenbarung 19 in den großen Hochzeitssaal. Jesus feiert, und das ist ein Ereignis laut Offenbarung 19, das große Hochzeitsmahl, das große Abendmahl, es ist identisch miteinander. Man könnte sogar so sagen, jetzt vom Yom Kippur her gedacht, als Möglichkeit, es beginnt eine neue Menschheit. Es kommt eine Neuschöpfung, die Brautgemeinde. Und die ist vollendet. Beginnt eine neue Zeitrechnung. Weil der, wo da dabei ist, der ist bei der Brautgemeinde dabei. Und da geht es in den Hochzeitssaal. Und es ist ganz entscheidend, dass wir da dabei sind, Leute. Das ist unsere Herausforderung, dass wir das nicht verpassen. Dann bei der Entrückung kommt aber auch der andere Aspekt vom Posaunenblasen in die Mitte. Tag des Gerichtes. Und zwar Gericht über die Menschheit. Die Menschheit wird gerichtet, weil die Gesetzlosigkeit, die Anomia, die wird so gewaltig sein, das wird kein Mensch mehr durchhalten. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Also Leute, da war Hitler nur so ein kleiner Vorgeschmack. Das wird noch viel heftiger kommen. Für uns zum Trost, und das ist, jetzt kommen wir wieder auf den Ausgangspunkt zurück, im 2. Thessalonicher, was hält ihn auf vor dem großen Abfall, dem Mensch der Sünde, den Sohn des Verderbens? Es werden x Ausdrücke für das gleiche Ereignis gebraucht. Der Tag Christi, ja, das Aufhalten ist die Gemeinde Jesu, der Heilige Geist. Und das passiert bei der Entrückung. Bei der Entrückung wird die Gemeinde Jesu, sprich der Heilige Geist, von der Erde weggenommen. Und dann wird sich der Antichrist entfalten. Und da trennt sich die Menschheit in eine Generation X und eine Generation Y. Ich sage mal, die Generation X, das ist die Generation, die dann nicht stirbt und direkt zu Jesus geht. Und die Generation Y, die hat Jesus abgelehnt. Die ist dann auf dieser Erde. Und die muss durch alle Gerichte und alle Trübsalen durch. Da muss die Gemeinde Jesu nicht hindurch, Leute. Ich sage es euch nochmal, wenn Hochzeit ist im Himmel, also da macht doch Jesus vorher nicht Gericht über seine Braut. Und sagt, jetzt geht zuerst die Braut, gehen wir jetzt durchs Gericht durch. Und wenn sie dann das Gericht bestanden hat, dann könnte ich sie ja mal heiraten. Ja? Also Leute, stellt euch mal den Gedanken vor. Passt doch überhaupt nicht. Also bevor die wirklich schweren Gerichte auf der Welt losgehen, die Zornschalengerichte und so weiter, holt Jesus seine Gemeinde zu sich. Das ist Gnade und Barmherzigkeit. Das ist seine Liebe zu seiner Gemeinde. Und ihn nimmt er dann und holt sie zu sich. Also, ihr könnt sagen, währenddem das große Hochzeitsmahl, das große Abendmahl stattfindet, findet hier auf der Erde, ist die große Trübsalszeit. Das ist so. Das ist Gnade und Barmherzigkeit für seine Gemeinde, die schon seit 2000 Jahren verfolgt wird. Aber bevor die letzte große Verfolgung kommt, holt er sie. Das ist unser großer Trost. Das hier, ja, das haben wir abends mal aufgenommen. Das ist genau der Punkt, wo wir heute stehen. Zacharja 12, 2 und 3. Jerusalem, der Laststein und der Taumelbecher für die Welt. Da stehen wir heute drin. Das ist so. Wäre ein Thema für sich. Nur so als Orientierungspunkt, wo stehen wir? Genau in Zacharja 12, Vers 2 und 3. Das erfüllt sich jetzt gerade vor unseren Augen. Taumelbecher. Die Welt, ich sage es mal ein bisschen salopp, aber das ist damit gemeint. Die Welt ist besoffen vom Problem Jerusalem. Und sie meinen, sie könnten das Problem Jerusalem lösen. Und sie werden sich alle die Hände daran zerschneiden. Jerusalem würde allen Völkern auf die Füße fallen. Die werden noch Schmerzen haben, weil Jerusalem Gottes Eigentum ist. Und an dem vergreifen wir uns nicht, Leute. Das ist das aktuelle Wort zu mir und jetzt zur Lage der Nation. Dann abschließend, der Herr Jesus Christus holt seine Leute rechtzeitig weg von dieser Erde und feiert mit seiner Brautgemeinde das große Hochzeitsfest, das große Abendmahl. Das ist unser Trost, Leute. Und sonst wüsste ich nicht, wie ich weiterleben würde. Also in die große Trübsal möchte ich nicht rein. Also da wüsste ich nicht, ob ich da der große Held bin. Da geht's ins Martyrium, Leute. Währenddem tobt hier auf dieser Erde der letzte große Aufstand gegen Gott. Anomia. Anamos. Sohn des Verderbens. Großabfall. Mensch der Bosheit. So nennt das das Neue Testament. Und jetzt darfst du ganz getrost in die Ferien fahren. Spottferien, was auch immer. Egal wo du bist. Ob in den Ferien, bei der Arbeit oder am Relaxen. Keiner von uns kommt zu spät zur Entrückung. Musst du keine Sorgen machen. Weil das ist die Aufgabe von Jesus. Jesus holt seine Gemeinde. Nicht ich löse das Ticket und warte dann, naja, ist eine Entrückung, ja? Hoffentlich bin ich dabei. Das kannst du wissen, ob du dabei bist oder nicht. Wenn dein Leben Jesus gehört, dann weißt du genau, dann bin ich bei der Entrückung dabei. Das ist ganz einfach. Jesus, er sorgt für seine Brautgemeinde. Nicht wir sorgen für die Entrückung. Sondern das hat er im Griff. Er sorgt dafür. Er setzt den Kairos die bestimmte Zeit fest. Das ist der größte Trost. Dafür sorgt er und er trägt die Verantwortung dafür. Wichtig ist, dass du zu Jesus gehörst. Wenn das klar ist, dann kannst du heute mit ganz großem Trost nach Hause gehen und sagen, Entrückung war heute Morgen eine Möglichkeit, wie man das sehen könnte. Wann die sein könnte, sage ich, Möglichkeitsform, egal wann sie passiert. Letzte Folie, letztes Wort dazu. Dafür braucht es nur 4 Voraussetzungen. Die allererste ist die allerwichtigste. Dein Leben gehört jetzt schon Jesus Christus. Wenn das geklärt ist, dann kannst du sagen, dann bin ich dabei. Egal wann und wo. Jesus startet die Entrückung, nicht ich und nicht du, nicht die Gemeinde Jesu. Wir werden abgeholt zum Hochzeitsmahl. Das ist doch das Schöne. Der Herr Jesus holt seine Brautgemeinde und sagt, so, jetzt ist sie vollendet. Jetzt kriegt er ein neues Hochzeitsgewand und jetzt geht's in die himmlischen Regionen. So wie wir es nämlich in der Einleitung gehört haben, er bereitet uns jetzt die Wohnungen im Gebet. Ich habe sehr gut zugehört und es hat mich richtig beeindruckt. Er bereitet die Wohnung für seine Brautgemeinde. Das Zweite, was sehr ratsam ist, dass du wachsam bist und nicht verführt wirst von den falschen Geistern dieser Welt. Und dann denke ich, dass du einfach an Jesus festhältst. Könnte man jetzt in Bibelstellen untermauern. Geduld nennt das Neue Testament. Einfach festhalten. Manchmal müssen wir gar nichts Verrücktes machen, nur an Jesus festhalten. Das genügt. Dann sorgt er für uns. Und ich denke, dass du auch ihn und sein Wort liebst. Das gehört auch noch dazu. Weil dann kommst du besser durch. Weil dann hast du ja sein Wort. Und das gibt dir Wegweisung, es gibt dir Offenbarung für die Zukunft. Und wie es sagt Jesus in Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort von meiner Geduld bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der großen Versuchung, die kommen wird. Und da steht im Griechischen ein interessantes Wort, Leute, über die ganze Ökumene. Steht dort, über den ganzen Weltkreis. Könnte man übersetzen. Wird kommen, aber Jesus wird dich bewahren. Also kannst du heute, wenn du zu Jesus gehörst, getrost nach Hause gehen und sagen, wunderbar, ich bin heute nochmal, habe ich so richtig zugesichert bekommen, wenn meine Hand in der Hand Jesu liegt, dann bringt er mich durch. Und dann wird das größte Ereignis nicht an mir vorübergehen, ich werde dabei sein. Jesus wird mich mitnehmen bei seiner Entrückung. Leute, das ist so wunderbar, das ist so tröstlich. Also ich freue mich darauf. Die würden mich nicht riesig freuen, wenn ich da die vorher sterben würde. Und Jesus sagt, wenn du vorher stirbst, ist ja auch kein Problem, ich hole dich dann trotzdem rechtzeitig. Ja, keine Angst. Er holt jeden, der zu ihm gehört. Und darauf freue ich mich von Herzen, Leute. Lasst uns still werden zum Gebet. Wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Zeit und Stunde weißt, wann du deine Brautgemeinde zu dir holen wirst. Mach uns hellwach, Herr, dass wir das nicht verschlafen oder uns irgendwie auch beeindrucken lassen vom antichristlichen Geist, sondern dass wir auf deine Stimme hören, dass dein guter Heiliger Geist leitet und führt uns, Herr, in alle Wahrheit. Du weißt, wo jeder von uns steht, du weißt auch, wo jedem von uns die Herausforderungen sind. Bring uns durch, Herr, dass wir bereit sind, wenn du uns holst zu dir. Und wir freuen uns von Herzen, dass du uns gesagt hast, dass deine Entrückung kommen wird. Du hast alles in der Hand, Herr Jesus, und dafür können wir dir nur Danke sagen, Herr. Lass uns bei dir sein. Amen.